Am Anfang stand der Knochen im Mittelpunkt. Aus Os, dem Knochen, und Pathos, dem Leid, formte A.T. Still im 19. Jahrhundert das Wort Osteopathie. Heute, circa 150 Jahre später, ist die Osteopathie in aller Munde. Das, was sie verkörpert, entwickelt sich aber stetig weiter. In diesem Podcast sitzt du an einem Tisch mit zwei Vollbluttherapeuten, die dich mitnehmen in ihre Welt der Osteopathie. Vom Nerd-Talk bis zur Anekdote. Mal mit Hand und Fuß, mal Pi mal Daumen, aber immer mit Herz. Du bist auf Osteopathie-Visite mit Klaas und Dennis. Und dieser Podcast heißt Knochenjob.
Jörnla Hitti und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Knochenjob-Podcast auf Osteopathie-Visite mit Klaas Stechmann und Dennis Jakobs. Mein Name ist Dennis Jakobs, ich sitze hier in Hamburg und Jörnla Hitti hat der alte Ostfriese Otto immer gesagt. Und da ich Emder Blut, also ostfriesisches Blut, auch in mir trage, wollte ich mal nochmal diesem Teil meiner Heimat Props zollen. Mir zugeschaltet aus dem wunderschönen Stadlerraum ist locke der Boss Klaas Stechmann. Klaas, der jetzt nur noch durch Funk und Fernsehen bekannt ist und wahrscheinlich nie wieder hands-on arbeiten wird, sondern nur noch Interviews und irgendwelche Kongresse geben wird. Schön, dass du es geschafft hast, mein Lieber, zwischen all diesen ganzen Events und was weiß ich was du alles gemacht hast. Schön, dass du da bist. Wie geht es dir und wie war der Kongress, auf dem du auf der Mattscheibe zu sehen warst?
Ja, der Kongress war für mich ein bisschen so eine Premiere, dass es halt komplett online war. Und ich muss sagen, dass sowas online abläuft, dass man das zu Hause in seinem Wohnzimmer aufnimmt und dann einfach nur über einen Browser mit jemandem zusammen dieses Interview aufnimmt. Das nimmt auf jeden Fall sehr viel von der Erfahrung oder von dem Hype, den man sonst so hätte, wenn man vor einer großen Menge sprechen würde. Es war nett, war cool, interessante Geschichte. Ich habe mir auch einige der anderen Interviews und Videos und Vorträge angeschaut. Da ist auf jeden Fall auch einiges dabei, was mich nochmal zum nochmal Nachrecherchieren gebracht hat, da nochmal in die Tiefe zu gehen, insbesondere was das Thema Narben angeht, auch was das Thema Mikrobiom angeht. Da waren ein paar ziemlich coole Sachen dabei. Und es gab einige Views und ich habe natürlich auch Knochenjob-Werbung gemacht. Und ich glaube, dass auch da ein paar Hörer dazu gekommen sind. Deswegen begrüße ich alle neuen Hörerinnen und Hörer, die über diesen Medomio-Kongress zu uns gefunden haben.
Wunderbar. War das jetzt ein einmaliges Event oder hast du noch mit den Leuten da weitergehende Pläne?
Keine konkreten weitergehenden Pläne. Ich stehe aber im losen Kontakt mit der Organisatorin und habe auch Kontakt aufgenommen zu anderen Vortragenden, um zu gucken, ob das was vielleicht für uns sein könnte. Ja, diese Medomio-Geschichte ist insgesamt ganz cool. Die ballern einen Online-Kongress nach dem anderen raus zu diversen Themen. Also da lohnt es sich, da mal raufzuschauen, kann ich nur sagen. Ja,
ja. Ziemlich cool. Ich habe mich zu Hause so ein bisschen mit Berufspolitik und mit diversen Newslettern, die ich immer so bekomme, beschäftigt. Und bei einem Newsletter der Plattform physio.de, wo ich auch noch angemeldet bin, da habe ich zum Glück schon gelegen, weil sonst wäre ich wirklich literally umgefallen, als ich das gelesen habe. Da wurde ausgeholt zu einem sogenannten Rundumschlag gegen die Osteopathie. Also wenn man Rundumschlag Osteopathie und physio.de eingibt, dann kommt man da auf diesen Online-Artikel, das kann man sich dann nochmal reingeben.
Finde ich ja auch schon krass, dass der Titel oder dass der Artikel gleich so betitelt wird, ja? Rundumschlag Osteopathie.
Also am Ende des Tages stehen da viele Dinge drin, die wir in unserem Podcast auch schon diskutieren und diskutiert haben, dass es uns an Evidenz fehlt, dass wir eigentlich kein festes Berufsbild haben, dass wir noch nicht mal eine klare Definition haben. Es mangelt uns an vielen, das wurde jetzt nochmal so runtergeschrieben. Da muss ich auch fairerweise sagen, bin ich d'accord. Dann wurde aber sehr stark auf Wissenschaftlichkeit und auf Verletzungsrisiko und auf fast schon Scharlatanerie hingewiesen. Plus dann gab es nochmal einen Kommentar, den man dann auch über einen externen Link noch erreichen kann. Und da muss ich wirklich sagen, Also wenn das jetzt ein Flugzeugingenieur geschrieben hätte, der mir gesagt hat, Leute, was macht ihr hier für eine Wissenschaft? Oder die Pharmaziebranche das geschrieben hätte, hätte ich jetzt gesagt, okay, ja, den Schuh muss ich mir anziehen. Die Physiotherapie, also entschuldige, ich weiß gar nicht, welche Techniken und Verfahren ich jetzt alle aufzählen soll, die nicht evidenzbasiert in der Physiotherapie sind. Und die Darstellung der Osteopathie war schon extrem einseitig und extrem provokant und zog auch ein Rattenschwanz von Kommentaren mit sich, wo viel unter der Gürtellinie gebasht wurde von beiden Seiten gegeneinander. Und es ist schon interessant, was da scheinbar für ein Druck auf dem Markt herrscht zwischen KG und Osteopathie.
Ja, das stimmt. Das ist vermutlich so auch der Grund, warum das so diese Online-Diskussionen da so sehr ausgeufert sind. Da ist Druck auf dem Kessel. Da ist von verschiedenen Seiten, von beiden Seiten jetzt, wenn wir jetzt das gegeneinander stellen wollen würden, Physios gegen Osteos, ist auf jeden Fall gegenseitige, wie soll man sagen, Respektlosigkeit, Missgunst, vielleicht ein bisschen Neid und aber auch eine starke Voreingenommenheit auf jeden Fall da. Und meine Regel fürs Leben, niemals in Online-Diskussionen sich verheddern, ja. Ich habe das irgendwann mal gemacht mit jemandem, der sich als Hüftspezialist bezeichnet und gesagt hatte, man könne auf gar keinen Fall dem Psoas palpieren. Und da muss man zugeben, es gibt da sehr wenig Studien zu. Man könnte im MRT oder im Ultraschall vermutlich evident machen, dass man den Psoas indirekt palpiert, dass man natürlich nicht Finger auf dem Muskel ist, sondern aber durch die Bauchdecke, durch an den Darmschlingen vorbei. Ich bin der Meinung, dass das bei nicht adipösen Menschen durchaus möglich ist. Auf jeden Fall nicht bei jedem Einzelnen, aber dass es machbar ist. Und da habe ich mich in eine Online-Diskussion verfangen, habe mich drüber geärgert und das habe ich gemerkt, Alter, nee. Wir Menschen sind nicht dafür gemacht, uns in Online-Diskussionen gegenseitig aufzuregen. Wenn, dann von Angesicht zu Angesicht, dann läuft das normalerweise auch deutlich entspannter ab. Und deswegen kann ich auch ein bisschen verstehen, dass da die Emotionen ein bisschen überborden und das da halt irgendwie unsachlich
ist. Also es brodelte regelrecht die ganze Woche in mir und ich dachte so, boah, was sagst du im Podcast dazu? Du musst vorsichtig sein, dass du sachlich bleibst und ich versuche jetzt wirklich sachlich zu bleiben.
Genau.
Aber man muss ja wirklich mal sagen, evidenzbasierte Medizin hin und her und auch evidenzbasierte Physiotherapie hin oder her. Finde ich ja cool, dass es einige gibt, die sich wirklich nur noch darauf spezialisieren und alles andere über Bord werfen. Ich persönlich habe noch keinen Physiotherapeuten kennengelernt, der ausschließlich so arbeitet. Es ist schon häufig auch sehr viel erfahrungsbasiert. Und ich bin 10 Jahre lang Physiotherapeut oder noch länger und habe lange in diesem System gearbeitet. Und die Realität liegt nicht zwischen Auswerten von Studien, sondern eher zwischen Rezeptetrick und Hot-Stone-Massage. Genau, ja. Also da muss man wirklich mal die Kirche im Dorf lassen. Also ich würde den Autoren einen großen Besen und eine Schaufel wünschen, um mal vor der eigenen Tür so ein bisschen sauber zu machen, bevor ich jetzt anfange, wirklich andere Gruppierungen so frontal zu bashen. Also das habe ich in der Osteopathie noch nie erlebt, dass da irgendwie diffamierend über andere Medizinformen gesprochen wurde. Keine Ahnung. Ja, ich finde es sowieso auch immer schwer zu pauschalisieren. Es gibt mit Sicherheit QuacksalberInnen in der Osteopathie hundertprozentig und da läuft auch wirklich nicht alles geradeaus, aber fair enough, das gibt es auch in der Physiotherapie, das gibt es selbst in der Schulmedizin. Gerade wir Hands-on-Therapeuten sollten doch bitte irgendwie einigermaßen an einem Strang ziehen, damit wir unsere Zunft hier weiter voranbringen. Sonst sehe ich berufspolitisch nämlich eigentlich für beide Gruppen eher schwarz. Und also ein Beispiel, wie viel Heerscharen von Physiotherapeuten und Physiotherapeuten pilgern beziehungsweise kriechen fast wie die Mexikaner bei Breaking Bad zum Schrein zur Turnhalle, wo der Automechaniker Roland L. auf der Bühne steht und den Leuten sagt, drückt doch mal hier und endlich werdet ihr den Schmerz des Patienten los. Also finde ich schwierig. Und eine Sache wollte ich noch mal vorlesen. Also da ist mir gar nichts mehr zu eingefallen, aber vielleicht, Klaas, hast du sowas schon mal gehört. Da wurde darüber gesprochen, dass Osteopathen tatsächlich auch eher von Bewegung abraten. Ich zitiere einmal, das schlägt sich dann auch oft in Ratschlägen an die Patienten nieder. Oft wird daher von Aktivitäten abgeraten. Joggen schade den Gelenken, Heben der Wirbelsäule, Schwimmen dem Iliosakralgelenk. Und das in der Schule sitzen treibe Kindern den Dance-Axis in den Hirnstamm. Für Osteopathen unbekannt ist offensichtlich der wissenschaftliche Konsens, Bewegungsangst ist Treiber für chronische Schmerzen. Also Leute, was ist denn Phase bei euch? Also wenn ich da irgendwo mal einen Osteopathen erwischen sollte, der sowas von sich gibt, dem ziehe ich persönlich die Ohren lang. Aber das ist eine Grundphilosophie der Osteopathie, dass Leben Bewegung ist und Bewegung essentiell für die Gesundheit ist. Uns das abzusprechen, zeigt eigentlich, wie unfundiert dieser Artikel oder dieser Kommentar ist, sondern eigentlich auf einzelnen Erfahrungswerten basierend pauschal bashend und das fand ich schon starkes Stück,
ja, muss ich sagen. Auf jeden Fall. Also garantiert gab es mal jemanden, der sowas gesagt hat, aber es gibt auch ganz viele Physios, die sowas gesagt haben in der Vergangenheit und aktuell ist es ja so, Kultbewegung nicht zu verbieten oder zu sagen, alle Bewegungen sind gut, es gibt keine falschen Bewegungen. Und die Physiotherapie ist zugegebenermaßen, das muss ich denen auch zugute halten, dabei sich neu zu erfinden oder beziehungsweise sich mehr zu professionalisieren, also ein Berufsbild besser zu begründen und sich halt mehr auf wissenschaftliche Beine zu stellen. Und da spielt halt eben so diese Bewegungspositivität halt eine große Rolle, dass man halt sich von der Biomechanik etwas wegwendet, die wir ja noch sehr stark betonen in der Osteopathie, hin zu neurologischen Mechanismen, die bei manuellen Verfahren oder halt eben auch bei aktiven Verfahren eine Rolle spielt. Und ja, trotzdem heißt das nicht, dass alle Physios so behandeln und alles evidenzbasiert ist. Und da nicht auch viele Leute sagen würden, ey, mach das nicht, du darfst auf gar keinen Fall joggen gehen oder du darfst dieses nicht machen und jenes nicht machen und so, da herrscht auf jeden Fall Verwirrung noch an beiden Ufern. Und ich glaube, es ist ja auch so, es gibt ja eine Zwangsverheiratung von Physiotherapie und Osteopathie in Deutschland, weil sich mindestens 80% der Osteopathen aus der Physiotherapie speisen. Ja, das ist ja außer bei spezialisierten Schulen, die speziell auf Ärzte ausgerichtet sind, auf ärztliche Osteopathie, sitzen da ja 80, 90, teilweise 100% Physiotherapeuten in den Kursen an den Osteopathie-Schulen. Ja. Das Verhältnis mag sich ein bisschen ändern durch die Vollzeitstudienmöglichkeiten, die jetzt seit ein paar Jahren bestehen. Aber deswegen denke ich, ist halt auch mal das Interesse so groß an der Osteopathie. Sei es jetzt positiv gestimmt oder sei es halt extrem negativ gestimmt. Ja. Und wir haben ja schon gesagt, wir beide kennen die Physiotherapie von früher, teilweise auch von immer noch. Ich verfolge auch gerne noch die aktuellen Diskussionen so mit, auch über die Plattform physio.de. Und was ja uns als Physiotherapeuten gemein war, ist ja schon auch so oft diese Unzufriedenheit, finde ich. Das kam immer viel durch, hört man immer wieder. Alle regen sich über die Ärzte auf, von denen man total abhängig ist, weil man weisungsgebunden ist. Alle regen sich über die alternativen Leute auf, die halt richtig Knete verdienen, so mit dem, was wir machen. Und wir als Physios stehen halt doof da oder standen doof da. Ja, und deswegen habe ich immer so den Eindruck, diese Unzufriedenheit ist da und dann wird auf allen anderen rumgehackt. Und das ist auch jetzt nicht auszuschließen, dass bei dem einen oder anderen auch ein bisschen Neid mit dabei ist, dass man sich selber die Butter vom Brot nehmen lässt von teilweise Quacksalbern, von teilweise Ärzten, von Osteopathen, von Heilpraktikern, von Kraniosakraltherapeuten, von Roland L. oder sowas. Und das spielt da so ein bisschen mit rein, denke ich. Und deswegen ist da auch so teilweise Druck auf den Kessel, zumindest was jetzt so gewisse Kommentare angeht.
Punkt.
Ja.
So viel dazu. Ich bin mal gespannt, ob es da noch eine Reaktion drauf gibt, dass wir uns da jetzt darauf beziehen. Ansonsten bildet euch eure eigene Meinung und versucht vielleicht irgendwie den Diskurs direkt zu suchen, wie du schon gesagt hast, Klaas. Also ich zu meinem Teil bin ja hier tatsächlich nur passiv hands-on drauflegen und versuchen Dinge zu lösen. Dann schicke ich die aber, also die Menschen, die ich behandle, herzlichst gerne wieder zurück zur Physiotherapie und sage, es wäre super, wenn du jetzt nochmal ein Trainingsprogramm oder Bewegung drauf gibst oder sowas. Also wenn wir da Kräfte bündeln würden, dann hätten wir alle was davon. Aber wenn wir jetzt anfangen, uns gegenseitig mit Scheiße zu werfen und uns gegenseitig das Leben schwer zu machen, dann tut das der gesamten Therapiebranche nicht gut, glaube ich. Also von daher, let's keep on talking. Und dafür ist das Thema für mich abgehakt.
Der Knochenjob-Podcast wird gesponsert von der Praxissoftware Lemniscus. Ich bin seit Jahren zufriedener Kunde. Das liegt unter anderem daran, dass mir Lemniscus sehr viel Zeit und auch einiges an Geld eingespart hat. Ich nutze vor allen Dingen die Kalenderfunktion. Dadurch ist es sehr einfach, die Patienten einzuplanen, in verschiedene Spalten einzutragen oder dass diese sich ganz einfach online bei euch einen Termin buchen können und selber die Zeit und den Therapeuten auswählen können. Mit wenigen Klicks ist die Rechnung erstellt und an eure Patienten per E-Mail versendet. Dadurch kommt man dem Traum von einer papierlosen Praxis deutlich näher. Ihr benötigt kein Papier, um die Rechnung auszudrucken oder um diese per Post zu verschicken und spart dabei auch noch Porto. Ebenso könnt ihr unterschiedliche Bezahlungsmodalitäten wählen, egal ob per Rechnung, EC-Karte oder auch bar. Eine Funktion, die ich auch sehr, sehr zu schätzen weiß, ist die automatische Terminerinnerung. Ihr könnt einstellen, wie viele Tage vorher eure Patientinnen und Patienten an den Termin bei euch in der Praxis erinnert werden sollen. Dadurch kam es bei mir zu deutlich weniger Ausfallterminen und zu einer höheren Zufriedenheit bei meinen Patientinnen und Patienten. Falls ihr noch andere Praxis-Software-Lösungen nutzt, ist es auch relativ einfach, die dort vorhandenen Daten bei Lemniscus einzuspielen, so dass es ein ziemlich einfacher Wechsel ist. Lemniscus bietet Praxislösungen an für Solo-Selbstständige. Also wenn ihr nur wenige Patienten im Monat habt, dann ist das für euch auch möglich und bereits ab 15 Euro pro Monat erhältlich. Habt ihr eine größere Praxis mit mehreren Mitarbeitern, ist auch das kein Problem. Da könnt ihr ein größeres Paket dazu buchen. Der Knochenjob-Podcast hat durch die Kooperation mit Lemniscus die Möglichkeit, dass ihr davon profitiert und einen Rabatt von 20% auf das erste Jahr bekommt. Der Gutscheincode, den ihr dafür angeben müsst bei der Buchung, ist Knochenjob. Mit dem Gutscheincode Knochenjob bekommt ihr 20% auf das erste Jahr bei der Praxissoftware Lemniscus. Lemniscus mit C. Zurück zu erfreulicheren Themen und zurück zu klassisch-osteopathischen Themen. Was wir heute auf dem Zettel haben, ist, dass wir unser Kettengame etwas nach vorne bringen wollen. Wir kriegen nämlich ziemlich viel Feedback von Patientinnen oder auch von anderen Osteopathinnen und Osteopathen, dass das sehr interessant ist, wie die Verbindungen so durch den Körper gezogen werden. Und wir müssen natürlich gleich sagen, das ist alles sehr biomechanisch wiederum, teilweise biomechanisch, vaskulär, neurovegetativ. Aber das ist so eine Möglichkeit, die Sichtweise der Osteopathie zu verstehen. Ja, das heißt, wir gehen jetzt davon aus, jemand kommt zu uns in die Praxis, hat Schmerzen im Bereich des Oberschenkels, sei es vorne, sei es innen, sei es auf der Seite. Und wir bieten jetzt verschiedene Optionen und Möglichkeiten an, dass der Schmerz, der im Oberschenkel ist, gar nicht im Oberschenkel selber stattfindet, sondern vielleicht von weiter oben, weiter unten, Wirbelsäule, Kranium, wie auch immer ausgelöst ist. Soweit so klar? Hast du die Regeln verstanden, Dennis?
Der Schmerz ist ja schon im Oberschenkel, also der wird ja schon irgendwie durchgeleitet oder verifiziert wahrscheinlich vom Gehirn, aber die Ursache ist woanders.
Ja, das ist so die, könnte man das vielleicht haben, sagen, genau. Ursache, Folgen, Ketten und so weiter und so fort. Ja, ja, wir hatten das ein bisschen aufgeteilt. Soll ich mal anfangen mit einer Geschichte, die mir sehr nahe liegt, das Thema Faszien?
Geschichten, die dir naheliegen, möchte ich immer hören,
okay, lieber Klaas. Sehr gut. Also, der Oberschenkel wird hauptsächlich von der Fascia lata umgeben. Viele Leute denken immer nur an die Oberschenkelaußenseite, wenn sie die Fascia lata hören. Lata heißt breit. die ist sehr breit um den Oberschenkel in verschiedenen Schichten aufgeteilt. Das Interessante daran ist, dass diese Faszialatte diverse Verbindungen hat. Wir könnten mal zum Beispiel gucken, auf der Rückseite wird die Faszialatte fortgesetzt von den Gluteen, also von dem Gluteus Maximus, großen Gesäßmuskeln, aber auch von dem Gluteus Medius auf der lateralen Seite. Und da gibt es eine ziemlich dichte Faszie, die sich einfach fortsetzt. Also einer der Gründe, warum wir auf der Außenseite oder auf der Rückseite teilweise auch, vor allen Dingen auf der Rückseite, Schmerzen haben, kann die Kontinuität der Gesäßmuskulatur in die Fascia lata haben. Konträr dazu ist so die Innenseite, da wo wir unsere Adduktoren haben, die ist sehr dünn und sehr durchlöchert. Wir haben da auf der Innenseite sehr viele, ja, also vaskuläre Strukturen. Ne? Wir haben den Nervus, die Vene, die Arterie femoralis, die sich dann aufteilt. Die nennt man die cribriforme Faszie auf der Innenseite. Also das bedeutet, dass es sehr durchlöchert ist und dort einiges durchschlängelt. Mhm. Auf der Vorderseite ist es interessant, dass wir dort die iliopektinöse Faszie haben, die, wie man den Namen schon entnehmen kann, vom Iliopsoas gemeinsam gespeist wird, da durch den Oberschenkel durchgeht zum Trochanter minor. Und vor allen Dingen dann mit dem Pectineus, also einem sehr kurzen Adduktormuskel verbunden ist. Das ist halt da eine Kontinuität. Und beide, auch der Pectineus, obwohl er zu den Adduktoren gezählt wird, ist ja auch ein Hüftbeugemuskel mit dabei. Und das zieht sich weiter fort, vor allen Dingen in den Rectus femoris, also den Oberschenkelaufrichter oder Strecker auf der Vorderseite. Dort haben wir eine ziemlich interessante Verbindung. Und was man dazu auch noch sagen muss, also wir wissen ja alle, die Hüftbeugemuskulatur Iliopsoas kommt tief aus dem Bauchraum, aber auch die Aponeurose der abdominalen Muskel, der Bauchmuskulatur, auch die hat eine Kontinuität zur Fascia lata. Also habt ihr Schmerzen auf der Vorderseite des Oberschenkels und ihr findet irgendwie nichts, weder im Iliopsoas oder auf Organebene, schaut euch auch die Bauchmuskulatur an. Das ist eine Geschichte, die ich immer mal wieder erlebt habe, gerade wenn Bauchmuskelüberlastung durch Husten, durch Erkrankung, durch intensives Bauchmuskeltraining, wenn die dazu geführt haben, dass Oberschenkelschmerzen entstehen, ist das immer eine lohnenswerte Sache. Dennis, du hattest im Podcast hier schon mal in unserem Präpsaal den Sartorius erwähnt und der Sartorius ist deswegen besonders interessant, weil der eine eigene Faszienschicht hat und der völlig isoliert und völlig frei quasi ist, der rutscht auf dem Oberschenkel in seiner eigenen Faszie herum und ähnlich wie der Gracilis-Muskel, also auch ein Adduktor. Das finde ich recht interessant, weil die sich davon so ein bisschen frei machen von der ganzen Geschichte. Ja. Und die Technik, die du damals vorgeschlagen hattest, den Patienten in Seitlage das Bein so ein bisschen anbeugen zu lassen, dann dort drunter zu greifen, funktioniert ziemlich gut. Ja, dass man da halt versucht, das Ganze zu mobilisieren. Ein Punkt für dich, eins zu
nennen. Das Jakobsmanöver, ich sag's dir. Genau. Ja, ja. Ja. Mehr Namen in der Osteopathie.
Ja, also, meine Frage. Also soweit von den Verbindungen vom Rumpf faszial zur Fascia lata. Und das Ganze geht natürlich auch noch weiter in die Fascia cruris über, also die Unterschenkelfaszie. Ja, kann man eigentlich so sagen. Auf der Rückseite die ischokorale Muskulatur setzt sich fort über die Kniekehle in den Unterschenkel, Rückseite Wadenmuskulatur. Auf der Vorderseite ist es ganz interessant, dass das auch gerne schräg übereinander geht. Also die auf der Vorderseite gelegene Oberschenkelfaszie überkreuzt sich über diese Retinaculae an der Kniescheibe und geht auf die andere gegenüberliegende Seite über. Also dort haben wir solche, sage ich mal, Scherkraft aushaltende Verbindungen, die sich kreuz und quer so durch von Oberschenkel zum Unterschenkel ziehen. Genau. Soweit so gut zu dem Thema Faszien, ja. Das geht so ein bisschen Hand in Hand mit der Muskulatur, die halt auch sehr wichtig ist. Also, ne, die Gluteen hatte ich angesprochen, die ziehen nicht nur muskulär. Also muskulär wissen wir, dass zum Beispiel Triggerpunkte in der Glutealmuskulatur auch sehr häufig Schmerzen im Oberschenkel machen. Lateralerseits oder rückwärtiger Seite. Und ja, nicht zurückhalten sollten wir auch den Tractus iliotibialis. Das ist ja so eine sehr, sehr feste Struktur, fasziale Struktur, die auch sehr populär geworden ist. Das IT-Band oder ITT, iliotibialer Trakt, der ganz wichtig ist für den aufrechten Gang bei uns Menschen. Ja, der wird auch gespeist durch diverse Muskeln.
Ja, ein Ausläufer der Po-Muskulatur, die seitlich entlang der Hosennaht, kann man so bildlich sich vorstellen, runtergeht und Wadenbeinköpfchen mündet und für dieses klassische Runners Knee verantwortlich ist. Das heißt, wenn zu viel Zug auf diesem Band ist und wir laufen gehen, dann kann es mal sein, dass das Ende des Oberschenkelknochens an diesem Band reibt und mechanisch einen Reiz ausübt und man Schmerzen an der äußeren oberen Knieseite bekommt. Das ist so dieses klassische Runners-Phänomen.
Genau, ja. Wie du schon sagtest, ein Teil der Fasern gehen zum Fibula-Köpfchen und der Hauptteil geht eigentlich zur Tibia, zum Schienbeinköpfchen, Tuberculum von Gerdi. Ja.
Mhm. Soweit. Jetzt aufbauend auf dem parietalen Anteil, also sprich im Bewegungsapparat, Bänder, Sehnen, Faszien und Knochen, sind für uns Osteopathen natürlich die Innereien immer wieder ein spannendes Thema. Das heißt, die viszerale Bezugnahme auf unsere Oberschenkelschmerzen, gehen wir jetzt davon aus, dass Patient mit Oberschenkelproblemen zu uns in die Praxis kommt. Schmerzen müssen immer über Nerven geleitet werden. Wenn der Nerv irgendwo nicht mehr funktioniert, dann haben wir wahrscheinlich da auch keine Schmerzen mehr. Sprich, bei einem Querschnitt zum Beispiel, wenn die untere Extremität gelähmt ist, dann spüren die Menschen die untere Extremität nicht mehr, weil das Nervenkabel von dem Ursprung, dem Oberschenkel bis zum Gehirn keine Impulse mehr senden kann. So, ganz so schlimm muss es ja nicht sein. Es reicht ja auch, aber es kann ja einfach sein, dass Schmerzen vom Oberschenkel hochgeleitet werden und das wird durchaus erzeugt, indem die Nerven, die die untere Extremität versorgen, gestresst werden und auf dem Weg dahin von der Lendenwirbelsäule, wo diverse Nerven austreten, die nach unten motorische als auch nach oben sensible Fasern tragen, liegen halt viele innere Organe, die einfach mechanisch durch Spannung, interne Probleme, Unbeweglichkeit, Stauung, Entzündung, operative Eingriffe verändert sein können und einfach einen mechanischen Druck direkt auf den Nerv ausüben können oder aber auf den Bewegungsapparat, der sich dann darin anpasst und verändert und darüber dann einen Einfluss auf den Nerv nimmt. Das ist alles wohl bemerkt modellbehaftet. Danach genau. Arbeiten wir. Damit feiern wir unsere Erfolge in der Osteopathie, aber nach diesem Modell funktioniert jetzt die viszerale Behandlung. Und da kann ich jetzt eigentlich sämtliche Organe im Bauch aufzählen, von der Leber angefangen über den Dickdarm bis hin zu den Beckenorganen, die gynäkologischen Organe, die urologischen Organe, Blase, Prostata. All diese Strukturen sind über Faszien und Bänder am Bewegungsapparat befestigt und man stelle sich mal zum Beispiel einen richtig dickbäuchigen Mann vor. Wenn man sich den so im Profil betrachtet, dann haben die Menschen meistens einen großen, schweren Bauch, der nach vorne unten zieht und hinten im Rücken ein starkes, ausgeprägtes Hohlkreuz, was dagegen ankämpfen muss, dass die Person nicht nach vorne auf die Nase fällt. Und dieser Umstand führt dazu, dass das Hohlkreuz der Lendenwirbelsäule, zum Beispiel den berühmt-berüchtigten Ischiasnerv, in seinem Austritt einschränkt oder aber den Nervus femoralis, der eher für die Versorgung der Vorderseite des Oberschenkels zuständig ist, beeinflusst mechanisch und dann zu Problemen und Schmerzen im Bauchraum führen kann. Gerade lokal an den Austrittsstellen der Nervenwurzeln hinten aus der Lendenwirbelsäule liegt auch die Niere und das Nierenlager. Und wir hatten schon mal das Thema Niere angesprochen, dass bei Veränderungen der Niere im räumlichen Prozess, sage ich jetzt mal, sprich, wenn die Niere vielleicht ein Stück weit verrutscht oder ein Stück weit sich irgendwo festsetzt, dass das einfach mechanisch einen Einfluss auf den austretenden Ischiasnerv hat und somit eigentlich einen direkten Einfluss auch auf Schmerzphänomene in der unteren Extremität haben kann. So, dann anderes Beispiel aus dem Organbereich ist das Lymphsystem zum Beispiel. Das Lymphsystem ist ja eine Einbahnstraße, hatten wir auch schon mal besprochen. Die Lymphe muss hoch zum Herz, wird über ganz feine Kanälchen an der unteren Extremität nach oben geleitet und dann über die Cisterna Chyli heißt die, das ist so ein Sammelbecken im Bauchraum, den Ductus thoracicus hochgeschleust. Und wenn es da irgendwo auf dem Weg Probleme gibt, wenn die Lymphknoten angeschwollen sind, wenn es einen operativen Eingriff gab, wo Lymphgefäßsystem beschädigt wurde, oder wenn es gar eine bösartige Erkrankung gab, wo Lymphknoten chirurgisch mit entfernt werden müssten, kann es Spannungen oder Insuffizienzen dieses Lymphsystems geben und es kann Stauungen entlang der Extremitäten geben und das kann natürlich auch lokal zu Problemen und Schmerzen im Oberschenkelbereich führen. Dazu habe ich mal eine Patientenanekdote, die ich demnächst nochmal droppen werde. Und das Gleiche gilt natürlich im etwas vereinfachten Style auch für die Blutgefäße, sprich aus dem Bauchraum die Arteria und Vena Iliaca externa und interna, die Blutversorgung der Beine garantieren, die können natürlich durch verschiedene Krankheitsbilder, aber auch durch verschiedene mechanische oder funktionelle Probleme etwas eingeschränkt sein. Und auch das kann mal zu Schmerzen führen. Ganz großes Klopperbeispiel wären Embolien oder gar Thrombosen in dem Bereich, die lokal mal zu Oberschenkelschmerzen führen könnten. Aber auch entzündete oberflächliche Venen oder Krampfadern, die druckempfindlich sind oder. Auch das kann mal zu Schmerzen im Oberschenkelbereich führen.
Ja, passend dazu vielleicht auch noch die periphere arterielle Verschlusskrankheit, also die Schaufensterkrankheit. Arterie ist dicht, Arterie im Bauch, Beckenbereich, meistens die iliakale Arterie auch. Und die Leute haben eine verminderte Durchblutung und einen ischämischen Schmerz dann meistens im Bein. Also da ist es auch häufiger so, dass es dann teilweise Rücken, teilweise halt Oberschenkelschmerz ist. Ne? Während Thrombosen klassischerweise mehr in der Wade zu spüren sind, aber auch durchaus im Oberschenkel stattfinden können. Und ich hatte, diese Woche hatte ich auf jeden Fall auch einen Fall von lymphatischer Problematik mit Oberschenkelschmerzen. Das war auch eine ältere Dame, die war, glaube ich, 96 oder 97. Und da habe ich ziemlich viel im Bauchbereich rumgewühlt und auch im Bereich des Leistenbandes, wo sich sehr viele Lymphknoten aufhalten.
Ja, soweit, glaube ich, vom viszeralen Anteil. Ich glaube, die Idee dahinter ist klar. Mhm. Man könnte jetzt nochmal auf die einzelnen Organsysteme eingehen, aber das würde jetzt vielleicht den Rahmen sprengen. Viszera wirkt eher indirekt, hat aber über einen Einfluss auf den Bewegungsapparat einen Einfluss auch auf den Oberschenkel.
Ja. Ja. Was du ja auch schon angesprochen hattest, ist die Wirbelsäule und so die direkte Versorgung der motorischen und sensiblen Nerven in dem Bereich. Nicht vergessen sollten wir da auf jeden Fall das sympathische System, also die sympathische Nervenversorgung, die bekanntermaßen, auf die ich immer wieder Wert lege, aus dem TLÜ gespeist wird, aus dem Übergang zwischen der Lendenwirbelsäule und der Brustwirbelsäule. Haben wir dort Probleme, dann kann es halt zu Versorgungsproblemen in der unteren Extremität führen. Dass wir halt aufgrund der Wirbeldysfunktion, Blockaden dort halt Schmerzen im Bereich des Beines kriegen. Da können wir wiederum indirekt auch wiederum die Viszera beschuldigen. Also der TLÜ versorgt ja nicht nur die untere Extremität, sondern halt eben auch das Urogenitalsystem. Ja, also Blase, Uterus, wenn vorhanden, Nierenbereich teilweise. Und das kann halt neben der Mechanik, die wir eben angesprochen haben, auch eben einen neurologischen Effekt oder einen neurologischen Reiz auf die untere Extremität haben. Genau, für mich immer das Ding schlechthin. Guckt euch die Übergänge an. Die Übergänge der Wirbelsäule im Nackenbereich, im Brustwirbelsäulen, Lendenwirbelsäulenbereich oder im Sakrumbereich. Super wichtig, meistens mechanisch, dass die Wirbelsäule dort schwingen kann und die Wirbelausrichtung anders wird und da mechanisch, neurologisch extrem wichtig sind.
Ja, ich weiß gar nicht, was wir jetzt auch noch nicht genannt haben, sind natürlich die klassischen gelenkigen Verbindungen vom Fuß aufwärts, angefangen von vom großen Zeh über die Fußwurzelknochen, Mittelknochen, Sprunggelenke, Knie, Gelenke zwischen Fibula und Tibia und die Beckengelenke haben wir natürlich einen unmittelbaren Einfluss auch auf die Stellung des Oberschenkels. Dann gibt es natürlich diverse Krankheitsbilder, die über das zentrale Nervensystem zum Beispiel wirken und Schmerz auch zum Teil vielleicht mal suggerieren, wo gar keiner da ist. Ich denke da gerade an an Phantomschmerzen zum Beispiel, also nach Amputation sowas in der Richtung oder nach Schlaganfall Gehirn, wo es zum einen natürlich dann manchmal motorische Defizite gibt, aber zum anderen auch einfach Missempfindungen, was zu diversen Schmerzen führen kann. Dann gibt es natürlich zum Beispiel eine diabetische Neuropathie, das heißt ein relativ zentral wirkendes Problem am Nervensystem, was durch die Zuckerkrankheit induziert ist. Wir haben immer wieder Medikamentennebenwirkungen. Ich denke da zum Beispiel an Cholesterinsenker, die Muskelschmerzen auslösen können. Also es gibt unzählbare Möglichkeiten, warum es verdammte Schmerzen im Oberschenkel geben kann. Ich glaube, die großen Klassiker haben wir genannt.
Ja. Gerade das mit den Cholesterinsenkern, das kommt mir immer mal wieder vor. So alle, weiß ich nicht, ein paar Fälle habe ich davon auf jeden Fall im Monat, aber immer mal wieder so, dass man halt irgendwie guckt, ja, Oberschenkelschmerz so und passiert nichts, irgendwie keine rationale Erklärung dafür gefunden, weder bei mir noch bei Ärzten oder Physios in der Praxis. Und es steht eigentlich auf fast allen Beipackzetteln drauf, wird aber gerne immer noch mal wieder übersehen. Und dann lohnt es sich manchmal, da zu schauen, ob man die vielleicht durch andere Statine ersetzen kann oder unter Umständen den Lebensstil so anpassen könnte, im Idealfall, dass man darauf verzichten könnte. Ja. Auf jeden Fall. Ja,
da hatte ich auch mal einen Fall als Physio. Da ist mir die Dame hinterher um den Hals gefallen, also weil sie ewig in der Physiotherapie war. Und dann habe ich ihr gesagt, sie soll das nochmal mit dem Arzt besprechen, ob sie einfach ein anderes Präparat ausprobieren kann. Und schwuppdiwupp waren die generalisierten Muskelprobleme weg. Ja. Ist jetzt nie zu pauschalisieren, aber manchmal im Einzelfall ganz interessant zu gucken, wenn man denn Probleme hat.
Ja. Ja. Und häufig ging es dann auch sehr schnell in meiner Erinnerung, wenn die dann abgesetzt wurden und das Problem war, dass es dann relativ zügig aufhört, Probleme zu machen.
Ich muss sagen, vom Kettengame jetzt mal etwas abgesehen, wir hatten auch schon mal über Leistenschmerzen und über Einklemmungsphänomene in der Leiste und aka am Oberschenkel gesprochen. Und ich habe dir, glaube ich, gesagt, dass ich wirklich Schwierigkeiten hatte, lange diese punktuellen Schmerzen, die Patienten anzeigen, hier, wenn ich drehe, tut es hier weh, zu finden und zu lösen. Aber mittlerweile gelingt mir das ganz gut und ich bin immer super stolz auf mich, wenn es so ein Aha-Vorher-Nachher-Effekt gibt. Also es gibt beim FDM den... wie heißt der Hip Groin oder wie heißt dieser hernierte Trägerpunkt, der klassischerweise im Leistenband sitzt? Hat er einen eigenen Namen?
Ich glaube, ja, gute Frage. Hernierte Trägerpunkt.
Ist egal, auf jeden Fall. Gehen wir davon aus, entlang der Leiste in der Rotationsbewegung gibt es die Aussage vom Patienten, ja, ich habe hier so ein blockiertes Gefühl und dergleichen. Habe ich aus dem FDM gelernt, tatsächlich entlang den Leistenpuls zu gehen und davon etwas nach innen zu ziehen Richtung Tuberculum pubicum und ungefähr zwischen dem Puls und dem Tuberculum pubicum in dieser Lacuna vasorum, Vorsicht, auch Modell, scheint es irgendwelche Lücken zu geben, wo sich noch Gewebe manchmal festsetzt, was jetzt nicht krankhaft pathologisch ist, aber was einfach zu Einklemmungsphänomenen bei endgradigen Rotationsbewegungen führen kann. Und wenn ich da relativ nah am Knochen einen Schub von unten nach oben gebe mit ein bisschen Druck, tut den Leuten das am Anfang meistens ein bisschen weh, aber irgendwann ist es dann auch komplett weg und dann der Vorher-Nachher-Effekt ist häufig wirklich game-changing, muss ich sagen. es kommt dann manchmal vor, dass sie sagen, ja, jetzt zieht's seitlich an der Hüfte und eher so im Po-Bereich. Und dann lege ich die Leute auf den Bauch und gucke mir nochmal Piriformis und Einklemmungsphänomene da an, beziehungsweise von meinem viel zitierten anderen Jakobsmanöver der faszialen Behandlung der oberen Hälfte des Gluteus Maximus und versuche da nochmal Dinge zu lösen. Und damit habe ich toi 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 aktuell diese Hüfteinklemmungsphänomene sehr gut im Griff. Das nochmal anekdotisch dazu.
Sehr schöne Technik auf jeden Fall. Wichtig ist immer, da sehr weit medial zu gucken. Das sehe ich häufiger, dass das so ein bisschen falsch gemacht wird. Man stochert da so zu weit auf der Vorderseite rum oder zu weit lateral. Wirklich medial des Pulses. Da ist man schon sehr, sehr weit innen auf der Seite. Ja.
Ja, genau. Auf dem Puls drauf, das tut einfach nur weh und das wird auch eher doller, beziehungsweise ist dann nicht zielführend. Nein. Also sobald Patient sagt, es wird nicht besser, es tut einfach nur weh, dann vielleicht nochmal die Position nachjustieren und nochmal wirklich relativ medial gehen. Du sagst es, also bei Männern bin ich dann schon wirklich im Kriegsgebiet und da müssen Dinge zur Seite geschafft werden, zum Teil, damit ich da arbeiten kann. Ja,
ja. Nehmen Sie mal den Rührstab zur Seite. Also, gab's mal so einen Spruch. Ja, genau. Nicht weit davon entfernt ist auch das Hüftgelenk und wir wissen auch, dass das Hüftgelenk ausstrahlenden Schmerz machen kann, auch in den Oberschenkel, sowohl anterior als auch posterior. Und es gab mal einen Forscher namens Hackett, der hat in den 50er Jahren schon damit angefangen, diverse Bänder anzuspritzen mit Kochsalzlösung oder auch mit Anästhetikum teilweise. Und der hatte, glaube ich, 7000 Fälle aufgezeichnet und anhand der Schmerzmuster, also dieser Muster der ausstrahlenden Schmerzen von den jeweiligen Ligamenten, die er gereizt hat, hat er so eine Karte erstellt. Und vor allen Dingen die sakrospinalen Bänder und die iliosakralen Bänder, die das die Verbindung vom Kreuzbein zur Wirbelsäule und vom Kreuzbein zum Darmbein stellen, die sind dafür bekannt, dass sie auch in den Oberschenkel Schmerz ausstrahlen können. Ja, wir sprechen immer über referred pain, über ausstrahlenden Schmerz dieser muskulären Triggerpunkte. Man darf aber nie vergessen, dass es auch wirklich auf diesen ligamentär-knöchernen Strukturen auf dem Kreuzbein, auf der posterioren Seite vor allen Dingen, auch da ausstrahlende Phänomene in den Oberschenkel geben kann. Wird oft so ein bisschen unterschätzt. Wir denken alle über Triggerpunkte nach, aber über diese Ligamentgeschichte. Ich habe da versucht, noch ein bisschen zu recherchieren, ob es da neuere Arbeiten zu gibt. Gibt es immer mal wieder, aber nicht so strukturiert und vor allen Dingen auch nicht in so einem großen Stil, wie das in den 50er Jahren von diesem Hackett gemacht worden ist. Das wär auch nochmal interessant, da weiter zu forschen.
True. Empirische Erfahrung meinerseits noch hinten in der Kniekehle, mehr zum Oberschenkelkopf hin, verläuft quer der Musculus popliteus, der eine Drehung im Kniegelenk macht und aber auch am Oberschenkelknochen somit befestigt ist. Und häufig, wenn die Extension im Knie nicht frei ist, beziehungsweise wenn es irgendwelche Schmerzphänomene der hinteren Seite des Oberschenkels oder der Wade entlang geht, gehe ich sehr, sehr gerne an diesen Popliteus und versuche den gar nicht mal so muskulär getriggert, sondern eher mit so einer Reibebewegung faszial so ein bisschen zu mobilisieren, was den Leuten am Anfang immer sehr, sehr weh tut, aber was hinterher auch zu einer deutlichen Verbesserung der Gelenksposition führt und dann häufig auch unmittelbar zu einer Entlastung der Schmerzsymptomatik. Und jetzt bin ich vom Verlauf des Ischias ehrlicherweise gerade nicht ganz im Bilde, ob der wirklich drunter herläuft. Ich glaube, der läuft da drüber, ehrlicherweise. Aber es gibt ja auch immer Verästelungen, die dann zum Beispiel noch in die Tiefe des Kniegelenks gehen. Und da gibt es mit Sicherheit interindividuell auch direkte nervale Verbindungen, die man über diese faszialen Kniekehlenstrukturen löst und somit auch einen positiven Einfluss auf den Oberschenkel haben kann. Mhm. So.
Ja.
Das erstmal als Überblick. Dann gibt es natürlich noch die berühmt-berüchtigte kraniosakrale, den kraniosakralen Bereich, sprich Sacrum jetzt erstmal makroanatomisch liegt natürlich am Becken, somit sehr nah mit dem Oberschenkel in Verbindung eine Freiheit von Dura Mater und allen zentralen Nervensystemen ist natürlich immer wichtig und richtig und gut und sollte begutachtet werden bei Oberschenkelbeschwerden. Kraniosakraler Rhythmus, da muss ich fairerweise sagen, kann ich nicht mit gutem Gewissen sagen, dass ich da mal was gefunden habe, was jetzt explizit Oberschenkelbeschwerden verbessert oder verändert hat. Es wird diskutiert, dass das Kiefergelenk funktionell mit dem Becken und der Hüfte in Verbindung steht. Das heißt, auch da kann es über posturale Phänomene gegebenenfalls in Quotes über embryonale Verbindungen, obwohl ich da vorsichtig bin, Links geben, die zur Stellung einer Fehlstellung von Kiefer und Hüfte führen kann und somit auch einen Einfluss auf den Oberschenkel natürlich haben.
Ja, ja. Da hatte ich irgendwann schon mal diese mysteriöse Konkurrenz zwischen Kiefergelenk und acetabulärem Femoralgelenk als Kette gebracht. Da war es so ein bisschen angefressen, dass ich das damit durchkommen wollte. Liest man immer mal wieder. Das soll sehr, soll morphologisch ähnlich aussehen. Kieferkondylus in der Fossa des Schädels und der Oberschenkel in der Fossa am Hüftbein. Ne? Ja. Was man vielleicht auch noch erwähnen sollte, sind so diese klassischen Ketten, die wir uns immer stricken vom Os Ilium abwärts. Haben wir ein Ilium anterior, kippt das Becken, die Beckenhälfte nach vorne. Und dann hätten wir auf der posterioren Seite bei der Ischiokoralmuskulatur einen verstärkten Zug und können dadurch Schmerzen auf der Oberschenkelrückseite vermehrt haben. Oder vielleicht auch am medialen oder lateralen Knie, wo die Ansätze der Ischiokoralmuskulatur zu finden sind. Andersrum könnte
dicker,
man...
Dicker, weißer Mann.
Ja, wer sonst, ne? Und andersrum, bei meinem Ilium posterior haben wir das Ganze halt quasi umgedreht, dass wir da dann erwarten würden, das Becken kippt nach hinten, der Zug auf der Vorderseite ist verstärkt und wir haben dort vermehrt Probleme. Das ist so sehr klassisches, osteopathisches, biomechanisches Denken, wofür wir durchaus auch kritisiert worden sind in der Vergangenheit und in der Gegenwart immer noch.
Von fundierten Wissenschaften, ja. Ja, alright. Hast du noch große Ideen zu Oberschenkelthemen? Ich glaube, wir haben eigentlich das Gros abgedeckt.
Ich denke auch.
Vorsichtigerweise sagen.
Ja, genau. Es gibt immer noch diverse Sachen. Wir könnten jetzt auch noch Einzelstrukturen weiterverfolgen und sagen, ja, okay, die Pleurabänder darf man dann niemals außer Acht lassen. Aber wir wollten so einen gewissen Überblick hier geben. Ja.
Genau. Ja, die Diaphragmen.
Zum Beispiel.
So ein bisschen honorable mentions sozusagen, Morbus Pertis, Hüftarthrose, Kniearthrose, neue Gelenke, you name it. Alright, wenn euch noch radikal was fehlen sollte, was wir dazu packen müssen, dann schreibt uns doch gerne über unsere sozialen Medien, Knochenjob-Podcast auf Instagram oder klaas-und-dennis@gmail.com. Dann pumpen wir das gerne nochmal nach. Ansonsten würde ich den Oberschenkelkettenfall hiermit abschließen und mich in eine kleine Pause verabschieden.
The game plan is you go in there, hit him with some good shit, don't get hit, and come home with a pocket full of cash.
Herzlich willkommen zurück nach der Pause im Knochenjob-Podcast. Ich bin sehr gespannt, denn es hat nämlich für uns eine Buchrezension vorbereitet.
Ja, Dennis kann auch lesen.
Ja. Dann schieß mal los.
Und es ist kein klassisches Fachbuch der Osteopathie, aber ich habe es gelesen und habe mich in meinem Tun als Osteopath sehr wiedergefunden und auch in meinem Unternehmertum durchaus wiedergefunden. Das fand ich ganz interessant und wollte das mal zum Besten geben. Wenn es nicht immer eine straighte Fachlektüre sein muss, man sich aber vielleicht nochmal so ein bisschen vom Kopf her in eine andere Perspektive setzen möchte, dann empfehle ich ein millionenfach verkauftes Buch, und zwar das Buch Ikigai von Ken Moji vom Dumont Verlag. Ikigai übersetzt ist aus der japanischen Tradition das, wofür es sich zu leben lohnt, und hat sich als Gegenbewegung zum Shogugai entwickelt, was bedeutet, wofür es sich zum Sterben lohnt. Einige Menschen wissen, oder alle wissen wahrscheinlich, dass es in Japan durchaus das Harakiri gab, also den Selbstmord oder die im Zweiten Weltkrieg Selbstmordflugzeug fliegenden Menschen, die für ihr Land gestorben sind und das aus voller Überzeugung getan haben. Und dann gab es die Gegenbewegung, die gesagt hat, wir wollen jetzt was haben, wofür es sich zu leben lohnt. Und da gibt es 5 Säulen, die in diesem Buch anekdotisch beschrieben werden. Und das ist sehr kurzweilig. Ich interessiere mich sehr für die japanische Philosophie, Kultur und für das Land und würde das Land ganz gerne mal in Zukunft ausgiebig bereisen. Und diese Prinzipien haben mich dann doch durchaus an osteopathisches Tun erinnert. Und zwar heißt es zum Beispiel, klein anfangen und das Ganze organisch wachsen lassen. Das erinnerte mich an meine Vergangenheit, dass ich tatsächlich mit ein paar Stunden Selbstständigkeit losgelegt habe und am Anfang mich gefreut habe über jeden einzelnen Menschen, der zu mir gekommen ist. Und dann hat der eine Mensch dem anderen Menschen mal Bescheid gesagt, dann waren es schon 2 und dann haben die dann vielleicht den nächsten Bescheid gegeben und so weiter und so fort. Und aktuell beschweren sich die Leute, dass sie keine Termine mehr bei mir bekommen, weil diese Spirale immer weiter sich gedreht hat. Und eine sehr schöne Anekdote ist, wie ich finde, die eines japanischen 2-Sterne-Kochs, der aktuell älteste japanische oder der älteste 2-Sterne-Koch der Welt, irgendwie hoch in den 80ern, der als junger Erwachsener damals ein Restaurant eröffnet hat und Sushi zubereitet hat und das eigentlich nur mit dem Hintergrund, sich und seine Familie zu ernähren und eigentlich nur so vor sich hingearbeitet hat und immer versucht hat, Kleinigkeiten zu verbessern und immer wieder seine Techniken auszufeilen. Ganz bescheidener Laden ist das wohl. Und irgendwann hat er dann verschiedene Techniken angewandt, von denen er überzeugt war, wie zum Beispiel den Kraken, den er immer präpariert und vorbereitet für seine Kunden, den massiert er 1,5 Stunden lang, weil er sagt, nur dann hat der die Konsistenz, die hinter für die Qualität meines Sushis zu gebrauchen ist. Und das hat dann irgendwann dazu geführt, dass er trotz seines wirklich bescheidenen Ladens vom Michelin Guide entdeckt worden ist. Und zum Ende seiner Karriere hin hat Barack Obama ihn mal besucht und ihm gesagt, es sei das beste Sushi, was er jemals gegessen hat. Also eine große Ehre. Und dieser Mann ist wohl insgesamt sehr bescheiden und hat auch nie den Laden vergrößert, sondern hat eigentlich nur demütig im Kleinen weitergearbeitet und ist darüber aber groß geworden und gewachsen und so weiter und so fort. Und da gibt es einige interessante Ansätze, die ich tatsächlich jetzt mir nochmal vor Augen geführt habe und erstrebenswert finde, sie in meinem beruflichen Tun umzusetzen. Ich würde niemals sagen, dass ich das Ende der osteopathischen Fahnenstange erreicht habe. Ich versuche, jedem Menschen im Kleinen zu helfen und jedem Menschen mit einem guten Gefühl nach Hause zu schicken und freue mich, wenn es dem Menschen dann gut geht. Und das lasse ich dann mal so laufen und mal gucken, wo die Reise dann hinterher hingeht. Und auch unser Podcast zum Beispiel ist ja ganz klein angefangen. Am Anfang hatten wir ein paar Hörer, dann waren es ein paar mehr und mittlerweile sind es ganz schön viele. Und mal gucken, wo dieses Projekt noch hingeht. Also, wer da Interesse dran hat, ich empfehle Ken Moji und das Ikigai vom Dumont Verlag.
Schön, klingt sehr inspirierend, werde ich mir auf jeden Fall mal reinziehen. Ich habe heute auch eine Buchrezension vorbereitet.
Ja, wollte ich gerade sagen, du hast doch auch ein Buch gelesen.
Ja, genau.
Wann machst du das immer, frage ich mich. Ja,
ja, ich habe tatsächlich viele Abendstunden damit verbracht, das aktuelle Buch mir zu Gemüte zu führen. Der Titel ist Biomechanik in osteopathischer und manueller Medizin. Physiologie, Dysfunktion, Behandlung im Thieme Verlag erschienen von Edgar Hinkeltein und Arndt Weitendorf. Das Buch ist 2020 erschienen, relativ neu und 2022 bereits in der 2. Auflage, was dafür spricht, dass es sich eigentlich ziemlich gut verkauft haben muss. Also innerhalb von 1 bis 2 Jahren neue Auflage, schon mal ganz gut. Im Vorwort kann man auch lesen, dass das Buch entstanden ist, weil es von Osteopathie-Schülern an die Autoren herangetragen wurde. Wir bräuchten mal ein Buch, was in diese Richtung geht. Und ich finde den Titel so ein bisschen, also leicht irreführend. Es ist eigentlich jetzt nicht unbedingt, sage ich mal, das Buch, was ich mir unter Biomechanik vorstelle, also unter dieser Wissenschaft der Biomechanik, sondern das, was wir Osteopathen so ein bisschen unter Biomechanik verstehen. Es geht sehr viel um Anatomie. Die ist sehr gut beschrieben, Physiologie teilweise sehr gut. Und es ist etwas klassisch aufgeteilt in diesen parietalen Muskel-Skelett-Bereich, dann in den viszeralen Bereich, Nervensystem und auch nochmal kraniosakrales System. Und später gibt es noch so ein paar extra Kapitel zum Thema Safety-Tests und so. Und ein paar Sachen sind wirklich sehr gut. Es gibt einen sehr guten Gesamtüberblick und auch vor allen Dingen die Verkettung des Ganzen. Also, ne, wenn ihr euer Kettengame verbessern wollt, das haben wir heute ja auch so ein bisschen hier gemacht, dann ist dieses Buch auf jeden Fall zu empfehlen. Und es folgt so diesem klassischen Narrativ einer osteopathischen Ausbildung. Wie ist das Bein der Oberschenkel mit dem Becken verbunden? Wie setzt sich das fort auf die Wirbelsäule? Wie sind die Organe organisiert? Das hat mir besonders gut gefallen, die Verbindung vom hormonellen System zum neuronalen System, das neurovegetative Immunsystem zum Beispiel. Das ist hier auch nochmal sehr gut übersichtlich gemacht und immer wird immer mit Tabellen und Bildern und solchen sehr Anschaulichkeiten in Beispielen gearbeitet. Zusätzlich kommt dazu auch noch, dass es Untersuchungstechniken gibt, also die werden auch noch gezeigt und auch Behandlungstechniken, also nicht nur die reine trockene Theorie, sondern auch, wie man das dann gleich umsetzen kann und warum das praxisrelevant ist. Genau, also das ist ziemlich empfehlenswert. Wenn man etwas kritisch unterwegs ist und auch irgendwie überdenkt, ob diese ganzen Ketten, die so aufgezeigt werden oder auch diese Biomechanik, die wir in der Osteopathie kennen, ob das wirklich mit der Realität vereinbar ist, dann hat man manchmal so ein bisschen Probleme, das Buch zu lesen oder das halt einfach so für volle Kette zu nehmen. Beispiele, ne? So diese Ketten, die Achsen, die wir durch Sacrum postulieren, es gäbe ein Links-Links-Sakrum oder ein Rechts-Links-Sakrum durch irgendwelche schrägen Achsen oder nur auf der einen Seite eine Sakrum-Dysfunktion oder die guten alten Gesetze nach Fryett und Lovett von 1905 und 1918, das wird in dem Buch auch so nochmal extra diese ganzen Geschichten.
Schüttelt es mich.
Ja, da schüttelt es mich auch. Ich hätte mich während der Osteopathie-Ausbildung sofort habe ich für mich klargestellt, ich werde mich damit nicht beschäftigen und ich werde die nicht für bare Münze nehmen. Ist uralt, ist mehr oder weniger widerlegt, ist definitiv nicht belegt worden. Und wenn man, ich persönlich finde, man kann 2020, 2022 kein Lehrbuch rausbringen, ohne das zumindest ein bisschen kritisch zu reflektieren, dass man sagt, okay, so, wir haben diese Lehrmeinung, wir stellen das dar, aber ob die Realität wirklich so ist, also da hätte man das Buch vielleicht auch anders benennen können. Biomechanik spielt da aus meiner Sicht nämlich eher, also aus der Sichtweise, was eigentlich Biomechanik ist, eher eine untergeordnete Rolle. Und so ein paar Statements finde ich auch ein bisschen schwierig. Zum Beispiel, ich zitiere einmal, das ISG wird von folgenden drei Muskeln gemeinsam stabilisiert. Psoas, Erektorspine und Glutealmuskulatur. Erstmal nicht falsch, ne? Ist auf jeden Fall richtig. Die sind wichtig dafür, die stabilisieren das ISG. Aber es ist seit wirklich langer, langer Zeit bekannt, dass auf jeden Fall auch der Beckenboden und auf jeden Fall auch die Bauchmuskulatur dann eine große Rolle spielt, im großen Stil, gerade bei Pathologien auch. Und ja, dann so diesen klassischen Narrativen zu folgen und nicht irgendwie auf wirklich schon seit Jahrzehnten vorhandener Wissenschaft dann ein bisschen drauf einzugehen, ein paar Quellen reinzubringen, das finde ich schon so ein bisschen schwierig. Oder auch nochmal was anderes zum Thema Knie, was wir auch heute hatten. Da einmal als Zitat: Mehr als 95% der Knieprobleme entstehen sekundär durch eine Ursache-Folgekette, aufsteigend vom Fußdysfunktion oder absteigend von Beckendysfunktion. Nur weniger als 5% der Kniesymptome sind Folge einer traumatischen Dysfunktion am Knie. Bei so einem komplexen Gelenk wie dem Knie mit Menisken, mit einer Patella mit dabei, mit Bändern und mit
Knorpel,
diversen Rollgleitachsen und so, halte ich das für ein sehr gewagtes Statement. Und man kann natürlich so Statements raushauen und es ist ja auch vielleicht auch praktische Erfahrung oder Lehrmeinung, aber dann hätte man zumindest irgendwie sagen können, warum das 95% sind, gerade wenn man mit so exakten Zahlen hantiert. Ja, dann könnte man sagen, aus Sicht der Autoren ist das so. Das fände ich zum Beispiel legitim, sowas zu behaupten. Ja, genau. Also sowas zieht sich durch das ganze Buch, neben dem sehr guten Anteilen der Anatomie, der Physiologie, der Behandlung, der Dysfunktionen und so. Das finde ich top, wenn man so diesem klassischen osteopathischen Narrativ Links-Links-Sakrum, Gesetze nach Fred, wenn man dem folgt und das unkritisch betrachtet, top Buch, 5 von 5 Sterne. Wenn man das aber nicht so ein bisschen sein kritisches Denken und so ein bisschen das Verfolgen, dass es auch noch vielleicht auch die Realität anders ist, als das so postuliert wird, dann kann man sich in manchen Bereichen des Buches so ein bisschen schwer tun. Und so ging es mir zum Beispiel damit. Also mir hat es sehr geholfen, auf jeden Fall, aber naja, ich kann einige Sachen dafür aus dem Buch leider nicht für voll nehmen, wenn man sich versucht, mit der Realität zu beschäftigen und mit so einer etwas aktuelleren Entwicklung. Genau, da habe ich auch ein bisschen was kritisch an dem Buch zu finden.
Ja, alles klar. Sag nochmal den Namen, Titel und Verlag.
Biomechanik in osteopathischer und manueller Medizin, Physiologie, Dysfunktion, Behandlung. Kostenpunkt 99 Euro im Thieme Verlag.
So, wunderbar. Lieber Klaas, wir kommen so langsam zum Ende und am Ende geht es immer um Musik bei uns. Und ich habe mir im Zuge dieser Physio-Arie, die ich im Kopf die ganze Woche durchgearbeitet habe, mal ein bisschen Battle-Rap wieder angehört. Und es gibt einen Künstler, den ich noch nicht kannte, den ich zufällig entdeckt habe. Und das Lied finde ich richtig cool. Das ist Ivo der Bandit, heißt der Rapper. Und der Track ist Old Shatterhand. Mhm. Den packe ich auf unsere Musikantenknochen-Playlist. Und ein etwas linksorientierter Haut-drauf-und-Schluss-Rapper namens Pöbel MC, von dem ich schon mal einen witzigen Track auf die Playlist gepackt habe, hat ein neues Album rausgepackt und von diesem Album packe ich Diskurs Sex auch auf die Playlist. Und ja, damit bin ich wieder ein bisschen beruhigt und ein bisschen geerdet.
Ich packe einen schönen 70er-Klassiker von Charles Bradley rauf. Stay away, bleibt mir fern mit eurem Mist. Stay away von Online-Diskussionen, das ist nicht gesund für euch. Sehr schöner Song, aus dem ist auch das ein oder andere Sample der 90er-Rap-Sachen rausgenommen worden. Wenn man sich das durchhört, dann findet man das ein oder andere wieder. Und auch noch Dance Yourself Clean von LCD Sound System, um sich einfach frei zu tanzen von Stress, der auf einem einströmt.
Leuk. 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 Herrlich.
Dann kommen wir zum Thema Kette. Beziehungsweise, bevor wir zur Kette kommen, möchte ich einmal nochmal wieder auf den Zimt-Kongress hinweisen. Der 10. Zimt-Kongress, Zimmt, der Kongress für manuelle und osteopathische Behandlung für Kinder und Säuglinge. Der findet jetzt demnächst nämlich statt. Wenn die Folge rauskommt, ist es nicht mehr lange dahin. 5. bis 12. März an der Freien Universität Berlin. Die ersten Tage sind ausschließlich online. Dort gibt es mehrere Workshops und Seminare abends zu den Abendstunden zu diversen Themen. Und die letzten Tage, 10. bis 12. März, ist das in Präsenz. Wie gesagt, in der alteingesessenen, ehrwürdigen Freien Universität Berlin. Ich bin mit höchster Wahrscheinlichkeit dabei, habe mir das Ticket schon gebucht und vielleicht trifft man dort den einen oder anderen. Ich werde auch schauen, ob wir dort vielleicht noch ein paar coole
Meet and Greet mit Klaas kann man da machen.
Ja, ich bin da völlig passiv da.
Gewinne jetzt ein Meet and Greet mit deinem Podcast-Star Klaas Stechmann.
Ich versuche viel mehr Leute vielleicht als Interviewpartner noch für unsere Podcasts zu gewinnen von den Vortragenden dort.
Okay.
So, Thema Kette. Ich dachte, wir beziehen den Oberschenkel mit ein und wir fangen ganz unten im Körper an. Ich lasse es ganz grob für dich, Dennis, vom Fuß aufwärts in einer aufsteigenden Ursachenfolgekette zur, sagen wir, BWS-Brustkorb. Und versuch mal nicht dieselben Sachen zu ziehen, die du immer ziehst.
Ja, die Bahnen sind langsam schon durchgespielt. Was ich jetzt vorhin zum Oberschenkel nochmal andeutete, haben wir, glaube ich, noch nicht bei unseren Ketten mit drin gehabt. Ich gehe einfach mal ganz stumpf Auch für Physiotherapeuten nachvollziehbar. Die knöchernen Kettengelenke durch. Das heißt Fuß, Blockade, Mittelfußknochen, Fußwurzelknochen. Bewegung in diesem Segment ist eingeschränkt, hat einen Einfluss auf unteres und oberes Sprunggelenk, die nicht mehr so gut in die Streckung gehen können. Sagen wir mal, das obere Sprunggelenk ist das distale Tip-Fib-Gelenk, also Schienbein- und Wadenbeingelenk. Das hat unmittelbare Folgen auf das proximale, sprich obere Schienbein-Wadenbeingelenk. Über diese Blockaden in dem Bereich ist durch Muskeln, Bänder verbunden das Kniegelenk, was dadurch dann auch eine Bewegungseinschränkung oder eine Problematik entwickeln kann. Und der obere Anteil des Kniegelenks ist der Oberschenkelknochen, der wiederum mündet in dem Hüftgelenk. Und wenn das Kniegelenk, der Fuß und die Sprunggelenke sich nicht frei bewegen können, ist das Hüftgelenk auch aufgefordert, ein bisschen zu kompensieren. Das heißt, da gibt es auch Züge und Veränderungen. Und der körpernahe Anteil des Hüftgelenks ist die Beckenschaufel mit der Beckenpfanne, sprich das Ilium. Und wenn das sich ein bisschen beeinflusst fühlt, hat das auf wiederum einen anderen Gelenkspartner einen Einfluss auf das Sacrum, das berühmt-berüchtigte Iliosakralgelenk. Und von daher geht es relativ easy nach oben. Wenn das Iliosakralgelenk blockiert ist, dann kann es Bewegungseinschränkungen in der Lendenwirbelsäule geben. Dann nach oben fortgetragen in der Brustwirbelsäule und dann hast du deine Kette.
Alright, das kann ich gelten lassen, Dennis.
Dann bin ich beruhigt und ich wünsche allen einen piecigen, interdisziplinären Rahmen, viel Zeit, viel Ikigai und verabschiede mich an dieser Stelle. Und hast du noch irgendwelche letzten Worte, die die Welt unbedingt wissen muss?
Nein, habe ich nicht. Ich bin zufrieden mit deinen letzten Worten. Wir hören uns in der nächsten Knochenjob-Episode.
Wenn man nichts zu sagen hat, auch einfach mal die Schnauze halten. Das finde ich in Ordnung.
Ja.
Bis bald, lieber Klaas. Thank you.